Ja, liebe Gemeinde, vor etwa 3 Jahren saß ich mit einem eurer Ältesten, mit dem Peter, in Bad Salzuflen in einem schönen Eiscafé. Es war ein sehr, sehr sonniger, heißer Tag. Und da haben wir darüber gesprochen, über eine mögliche Partnerschaft. Denn wenn man Gemeindegründung macht, und Elias hat das so wunderbar beschrieben, dann ist das ungefähr so, wie wenn man ein Kind so zur Welt bringt und um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und wir haben uns recht früh schon gesagt, ich habe noch nie eine Gemeinde gegründet, also brauche ich Hilfe. Und ich bin sehr, sehr dankbar, liebe Gemeinde, liebe Bibelgemeinde, dass ihr damals mutig gewesen seid, liebe Älteste, dass ihr mutig gewesen seid, gesagt, diese Gemeindegründung, von der wir noch gar nicht wissen, was die machen werden, die unterstützen wir, ja, und ich weiß davon, dass hier mittwochs immer wieder regelmäßig für uns gebetet wird. Es sind Teams von euch gekommen. Ich habe ein paar Jugendliche erkannt, die bei uns waren. Johnny und Marita und andere. Du warst auch mal bei uns, Philipp. Ja, und auch Viktor. Und vielen, vielen Dank, dass ihr uns besucht habt. Ein Einsatz habt ihr auch mal gemacht. Wir haben Einladungen verteilt für den ersten Glaubenskurs, den wir gemacht haben. Und wir haben insgesamt 3 Partnergemeinden, die uns unterstützen. Und ihr wart die Erste. Ja, und ich konnte immer sagen, ihr Bahntrupp macht das auch. Und dann haben die Leute gesagt, na gut, okay. Ja. Ja, wirklich vielen, vielen Dank. Für uns ist das wirklich sehr bedeutsam, dass ihr uns dieses Vertrauen geschenkt habt. Und ich staune darüber. Wir haben gefragt, was ist eigentlich der Geburtstag dieser Gemeindegründung? Wir sind im Sommer 22 dahin gezogen als Familie. Wir waren ja vorher selbst im Dienst in Bielefeld und hatten noch nicht so die Zeit, Leute zu fragen, wer kommt mit, und also sind wir erstmal dahin gezogen, haben erstmal gesagt, wir wollen uns orientieren und fragen dann nach und nach Leute, und wir sind sehr dankbar, dass dann Leute wie Elias, dass Gott sie geschickt hat, und eine andere Familie, die haben Philipp und Alina, ist doch deine Frau, genau, die, oder nee, das war dein Bruder, der Jannis und Tina, genau, die haben auf ihrem Kühlschrank eine Karte von uns hängen gehabt und hatten sie Freunde zu Besuch. Und der eine davon, der wollte eine Pilotenausbildung machen und ist dann in Essen gelandet. Er sagt, guck mal, da gibt es eine Gemeindegründung in Essen. Ja, die kennen wir. Und die sind jetzt auch mit dabei. Und wir freuen uns richtig, dass Jonas und Elvine aus Detmold, aus der Gemeinde, jetzt auch mit dazugestoßen sind. Und das Team wächst von anderen Leuten und auch von innen heraus. Und vor ungefähr 3 Jahren saßen wir mit der ersten Person auf unserem Sofa und haben so ein Selfie gemacht, weil wir das gefeiert haben. Die erste Person, der wir in der Bibel lesen, den haben wir uns auch ausgeliehen aus einer anderen Gemeinde, aus Recklinghausen. Aber wir dachten, wenn man in so ein leeres Restaurant geht, da geht keiner hin. Da muss zumindest so ein paar Leute müssen da sein. Also haben wir den gefragt, kannst du eine Zeit lang dazukommen, weil der in Essen arbeitete? Ja, und mit der Zeit haben wir dann, sind die Gruppen gewachsen. Wir haben mittlerweile 4 Gruppen, die 5. ist am Entstehen. Und dann sitzen wir mit 90 Leuten Heiligabend und ich staune, Gott, was hast du getan? Wie gut bist du zu uns gewesen? Wie hat es sich gelohnt, ausdauernd zu sein, dabei zu bleiben, auch an Tagen, wo wir dachten, meine Güte, wie soll das werden, hier im offenen Haus, die Kinder, die toben und machen und Hilfe, und wie sollen hier Leute dazukommen? Aber Gott hat das gemacht, der tut das. Und genau, wir sind dankbar, dass Gott so gnädig ist in unserem Leben. Wir sind in der Passionszeit, Philipp hatte das schon so angedeutet, und neulich wurde ich in meinem Lehrerkollegium gefragt, ja Heinrich, wozu fastest du eigentlich? Ja? Denn jetzt ist das so, mein muslimischer Kollege, der Berhan, er sagte, ich faste ja, ne? Und Christen fasten ja jetzt eigentlich auch, wozu fastest du? Und ja, dadurch, dass ich alle möglichen Allergien habe, manchmal fragen mich Leute, welche habe ich, und ich ziehe die auf, die ich nicht habe, habe ich dann irgendwann mal so eine Ernährungsumstellung gemacht, und dadurch, ja, habe ich viel Gewicht verloren, und dann sagte ich zu Bernd, ich sage, Bernd, wenn ich jetzt noch anfange zu fasten, dann gibt es mich bald gar nicht mehr. Ja? Also ich muss auch aufpassen, dass ich möglichst Gewicht drauf habe. Aber diese Fastenzeit zeigt uns ja, dass etwas näher rückt, und zwar das Leiden und Sterben von unserem Herrn Jesus. Das Leiden und Sterben von unserem Herrn Jesus. Und Jesus, bevor er schon voraussieht und sagt, hey, ich werde irgendwann mal von dieser Welt gehen, bereitet er seine Jünger vor. Er bereitet die 12 Jünger vor, und ich war gerade vorletzte Woche in Israel für fünf Tage, ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt, und dann haben 2 Freunde von mir, die auch 40 werden, wir haben uns zusammengetan, der eine hat seiner Frau damals einen Heiratsantrag gemacht, der andere hat ein Jahr dort gelebt, und wir waren erst 4-mal dort, also sagt mir, wir müssen da nochmal hin. Also waren wir nur, wir 3 Männer dort, und dann am letzten Tag waren wir in Jerusalem, und ich wollte unbedingt in den Garten Gethsemane. Das ist der Ort, wo Jesus am Abend vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern zusammen betet. Und den Bibeltext, den ich heute mit euch gemeinsam anschaue, ich stelle mir vor, dass er den irgendwo zwischen der Stadt Jerusalem und dem Ölberg, der gegenüber liegt, irgendwo auf diesem Weg in einem der Olivenhaine, wie er den mit denen diesen Text, Bibeltext, wie er ihn denen erklärt. Und wenn man dabei ist, so eine Ziellinie im Augenblick hat, zu sagen, ich werde mich bald verabschieden, ich bin bald nicht mehr da, dann gibt man den Menschen in seiner Umgebung die Dinge mit, die total wichtig sind. Und wir haben drei Kinder, unsere Älteste ist 10, die Naomi, Manuel ist 7 und Marie ist 4 Jahre alt. Und wir sind noch nicht dabei, uns zu verabschieden, aber uns ist total wichtig, dass unsere Kinder sehr früh selbstständig werden. Das heißt, dass sie irgendwann in der Lage sind, Dinge selber zu machen. Ja, und wie ist das, wenn Kinder selbstständig werden sollen? Heißt das, sie bekommen Aufgaben? Und wir haben zu Hause am Kühlschrank nicht nur so Gebetskarten, sondern auch so einen Plan hängen, wo Aufgaben draufstehen, die unsere Kinder machen müssen. Sie müssen zum Beispiel Tischdienst, also die Teller auf den Tisch stellen. Ne? Und die andere muss an dem Tag Geschirr aufräumen. Und unsere Jüngste, sie muss immer die Bücher aus der Bücherecke sortieren und die Schuhe in den Schrank stellen, alle passend. Und die mögen das manchmal, aber meistens finden die das gar nicht so cool. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich euch so anschaue, welche Aufgaben ihr zu Hause habt. Das ist nicht immer so ein schönes Gefühl. Wir wollen ja eigentlich, dass die irgendwann mal alles selber können, aber die finden das nicht so gut. In der Gemeindegründung haben wir auch so eine ähnliche Situation. Gerade dadurch, dass wir wachsen, ist es wichtig, dass, und Chris hat neulich so ein Organigramm erstellt, und ich stehe an der Leitung, dann aber auch in der zweiten Leitungsebene. Ich gucke mir das an und sage, Chris, da steht ja überall mein Name drin, wir müssen da was ändern. Ne? Und er so, okay, ja. Ja, ich sage, danke, dass du das erstellt hast. Und jetzt sind die Mitarbeiter gefordert, ihnen Dinge zu übernehmen und andere Sachen weiterzugeben. Und ihr seid ja auch in einer ähnlichen Herausforderung hier in der Gemeinde, habe ich mitbekommen. Und so stelle ich mir vor, dass Jesus nun seine Jünger vorbereitet und sagt, liebe Leute, ich gebe euch jetzt die Dinge weiter, die wichtig sind. Ich gebe euch das weiter, was ich von euch erwarte. So, und jetzt zum Bibeltext, den ich mit euch gemeinsam lesen möchte. Der ist nämlich in einem dieser Olivenhaine. Und umgeben von diesen Olivenhainen gab es damals auch Weinberge, wo Weintrauben wachsen. Mein Vater hat so etwas auf seiner Terrasse auch. Und Jesus sagt ihnen dann folgende Worte. Er sagt zu seinen Jüngern, die um ihn herum sitzen, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist der Bibeltext, den ich mit euch gemeinsam anschaue, um zu schauen, was erwartet Jesus von seinen Jüngern. Und wenn er von seinen Jüngern redet, damals denken wir immer, was erwartet er von uns, die wir Jesus jetzt nachfolgen? Oder die wir überlegen, ihm nachzufolgen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir für uns als Gemeinde überlegt haben, eine Struktur zu machen. Und so wie wir als Eltern einen Plan machen für unsere Kinder, damit sagen wir ja eine Sache aus, wir zeigen den Kindern, welche Aufgaben sie haben, wir zeigen damit aber auch, wer zu Hause das Sagen hat. Ja, das finden Kinder häufig richtig gut, aber manchmal kommen wir in so Situationen, da finden die das nicht so gut. Ja? Jesus zeigt ihnen auch nochmal, ich bin der Weinstock. Ja? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, sagt er zu seinen Jüngern. Also Jesus ist der, von dem alles Leben kommt. Er ist die, derjenige, der die Richtung vorgibt, so wie die Eltern. Und deswegen müssen wir als erstes, was Jesus von uns erwartet, ist, wir müssen verstehen, wer er ist und wer wir sind. Wir müssen verstehen, wer er ist und wer wir sind. Wir schauen uns den Bibelvers einmal genauer an. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Das Wort ich bin, wenn du schon länger in der Bibel liest, hast du das vielleicht schon öfter gehört oder vielleicht kennst du die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Da begegnet Gott Mose, dem Führer des Volkes Israel, in einem Busch, der nicht aufhört zu brennen. Und ich war in der Wüste und das muss so trocken, da wächst ja, da könnte so ganz, ganz viel wachsen, aber es gibt 2 Regentage in Israel im Jahr. Und da ist es so trocken, wenn der einmal brennt, der brennt aus, aber der verbrannte nicht. Und dann fängt Gott an zu reden und sagt, ich bin der ich bin. Und immer wieder fängt er Sachen an mit ich bin. Und Jesus, er benutzt diese gleiche Formulierung, das ist ein bestimmtes Wort in der Sprache, die Jesus damals besprochen hatte. Und jeder, der irgendwie gläubig war, der die Bibel kannte, wusste, oh, er bezieht sich jetzt darauf. Und damit zeigt Jesus nicht einfach nur, wer er selbst ist, sondern zu wem er gehört. Er sagt, ich bin derjenige, von dem schon früher die Rede war. Und der bin ich immer noch. Und er sagt dieses Wort im Johannesevangelium, wo wir diesen Bibeltext finden, 7-mal hat er verschiedene Beispiele. Ich bin die Tür, ich bin das Brot des Lebens, ich bin und so weiter, das Wasser und ganz, ganz viel. Und das ist das Letzte. Und hier sagt, ich bin der wahre Weinstock. Der wahre Weinstock heißt, es gibt auch falsche Weinstöcke. Also wenn wir an diesem Baum sind und an diesem Weinstock und wir die Reben sind, dann ist also das, woran wir hängen, das, wo unsere Kraft, unser Lebenssaft kommt, ja, das bedeutet, er ist derjenige, der uns wirklich Kraft und wirklich Lebensenergie und Saft gibt. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht an einem falschen Weinstock hängen, denn wir können, wie vorhin der Daniel das in der Predigt gesagt hat, uns an falschen Dingen anzapfen und unsere Energie aus falschen Dingen holen. Und so sehen dann auch unsere Früchte aus. So sieht dann auf einmal unsere Familie, unsere Ehe, unser Umgang mit Menschen, unsere Arbeit aus. Er ist der wahre Weinstock. Und dann sagt er, und mein Vater ist der Weingärtner. Also er ist nicht einfach irgendjemand, der irgendwie entstanden ist. Und an Weihnachten sagen manche Leute, Jesus hat Geburtstag. Und das kann man mal so sagen, glaube ich, aber es ist total wichtig zu wissen, dass Jesus schon immer gewesen ist. Dass er nicht irgendwie einfach mal auf die Welt gekommen ist und Gott gesagt hat, und dieser Mensch, den finde ich so toll, den mache ich zum Gott, sondern den hat es immer gegeben. Ein Beispiel, meine Tochter, die ist 4 Jahre alt, die Marie, die hat gerade total große Schwierigkeiten zu verstehen, wo sie eigentlich vor der Geburt war. Sie sagte mal, Papa, wo war ich eigentlich, bevor ich geboren war? Boah, das bringt mich total, das fordert mich richtig heraus. Ja, wo war sie, bevor sie geboren war? Und ich muss dann mir immer wieder sagen, ich darf ihr keine Geschichte und mir irgendwas ausdenken, denn sie ist erst dann entstanden. Gott hat sie schon immer gewollt, aber sie gab es vorher nicht. Bei Jesus ist das anders. Der war Gott und wurde als Baby auf die Welt geschickt. Und das ist hier in dem Bild gesprochen, der Sohn Gottes, der auf die Welt geschickt wird. Und der Gott wollte ihn haben und hat ihn so auf die Welt geschickt. Er ist derjenige, an dem wir Menschen uns dann dranhängen, um den Draht zu Gott zu bekommen. Gott als Weingärtner hat Jesus eingepflanzt auf diese Erde und wir dürfen uns an ihn dranhängen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das beschreibt einmal, wir haben gerade darüber gesprochen, verstehen, wer Gott ist, wer Jesus ist, an wem wir abhängig sind und jetzt, wer wir sind. Wir sind die Reben. Wir sind die Reben und wenn du nicht so jemand bist, der aus der Landwirtschaft kommt oder der mit Obst zu tun hat, wie mein Vater, der hat auch einen Weinstock bei sich unter der Terrasse hängen, dann vielleicht hier mal eine Veranschaulichung. Sieht man das nicht? Ah ja, genau, hier sieht man das, wenn ich das mache. Also hier ist der Weinstock, dieser Stamm, der mit den Wurzeln in den Boden reicht. Der gepflanzt ist von Gott, das ist Jesus. Und dann gibt es die Reben, das sind im Prinzip diese Zweige, diese Äste. Und was da dran hängt, das ist dann die Frucht. Das steht hier so, das ist dann die Frucht. Wir sind also abhängig von Gott. Wir hängen an Jesus. Und ohne Jesus ist das, was wir machen, wird es keine Frucht geben. Wenn wir keine gute Verbindung zu Jesus haben, wenn wir keine gute Verbindung zu Jesus haben, wird das, was wir tun, komisch, leer, geschmacklos. Habt ihr schon mal so faule Weintrauben gegessen? Total eklig, ne? Und wenn da noch, und mein Papa, der hat ja dann so echte Weintrauben, also mit Kernen drin, ne? Schmecken Kindern auch nicht, ne? Aber wenn man so eine faule, so eine weiche nimmt, ne? Oder so, oder wenn die noch nicht richtig reif sind, das schmeckt alles nicht. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wir gehören an diesen Weinstock dran. Wir brauchen Jesus, um mit Gott in Verbindung zu kommen. Genau, hier nochmal das Bild so in Gänze. Und jetzt ist die Frage, wie kann denn unser Leben so aussehen, dass wir gute Frucht bringen? Das heißt, dass unser Leben geschmackvoll, schön wird, dass andere es genießen können und dass ich selber das auch genießen kann. Wie kann dieses Leben aussehen? Und das beschreibt Jesus nun im nächsten Vers. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wir bringen also Frucht durch Reinigung. Frucht durch Reinigung sieht so aus, und jetzt schauen wir uns das nochmal an, was Jesus hier meint. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und dafür möchte ich euch folgendes Bild einmal zeigen. Ich habe da mal ChatGPT gefragt, ob die mir ein gutes Bild zeigen kann. Und das ist dabei herausgekommen, wenn man Weingärtner ist, und ich habe neulich auch bei uns die Bäume geschnitten, da ist jetzt noch so ein Busch da von dem Baum, weil der uns gestört hat. Aber als Weingärtner, das ist die aufwendigste Pflanze, die zu pflegen ist, habe ich mir sagen lassen. Also und alles, was keine Frucht bringt, und das seht ihr hier so schön, ne, also sowohl bei den roten als auch bei den grünen Weintrauben, das schneidet man ab. Und dann habe ich gelesen, das Abschneiden macht man, damit die andere Frucht richtig gut funktioniert. Ja. Und was auch wichtig ist, man macht das nur, und das finde ich so schön, ein schönes Bild, ein Drittel darüber. Also nicht direkt über den Weintrauben hier schneidet man, sondern wirklich erst ein Drittel darüber. Und das ist so ein schönes Zeichen dafür, dass wenn wir zu Gott gehören, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und wenn wir irgendwann mal uns von Gott lösen und nicht mehr zu Gott gehören werden, dann nimmt er einen weg, dann löst er uns auch von sich. Gott ist keiner, der uns zwingt und uns nicht mehr loslässt, sondern keiner hier zur Gemeinde Gottes, gehören nur Freiwillige. Keiner muss da dran hängen. Wenn du nicht mehr willst, dann sagt Gott, du darfst gehen. Aber gleichzeitig, und das ist dieses Bild hier so schön, ein Drittel darüber, das heißt, er hat Geduld. Gott ist keiner, der sofort sagt, geh weg von mir, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, sondern Gott hat Geduld. Ja? Er sagt, vielleicht passiert da noch was, vielleicht kommt da noch irgendwie was, vielleicht wird sein Kontakt zu mir besser, vielleicht wird er die Nähe besser suchen, vielleicht wird er demnächst wieder anfangen, in der Bibel zu lesen und zu beten, die Nähe Gottes zu suchen, im Gottesdienst und darüber hinaus. Gott ist keiner, der sofort der Rausschmeißer ist. Gott hat Geduld, aber irgendwann mal sagt er, du musst nicht ewig bei mir bleiben. Wenn du das nicht möchtest, such dir einen anderen Weg. Es gibt das Beispiel von verlorenen Sohn. Er lässt ihn ziehen. Er lässt ihn ziehen mit schwerem Herzen. Und ich stelle mir vor, wie er weint, wie Gott sich gedemütigt fühlt, aber er lässt ihn ziehen. Und das, wer keine Frucht bringt, wer sich nicht mehr an Gott orientiert, den schneidet er weg. Und da redet die Bibel auch von Verlorenheit, aber das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Und jetzt geht es darum, was ist mit denen, die an ihm bleiben. Jeder aber, der Frucht bringt, reinigt er, damit er mehr Frucht bringt. Ich habe mich erkundigt, wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt zu Gott gehöre, oder jetzt bleiben wir mal bei der Pflanze, wie kann man sich das vorstellen, wie sieht so eine Reinigung eines Weinbergs aus? Und Im Prinzip ist das so, dass man gewisse Mittel hat, ne, man versucht die Blätter zu waschen, gucken, dass da keine Insekten und so weiter, kein Insektenbefall da ist. Man versucht das zu reinigen, was schon Frucht bringt. Also das, was schon Frucht bringt, soll noch mehr werden und deswegen wird auch das abgeschnitten, was nicht zu ihm gehört. Frucht bringen durch Reinigung. Und Reinigung ist an der Stelle für die Pflanze, ja, und auch für uns Menschen ein unangenehmer Prozess. Das tut weh. Alle überflüssigen Teile, die dann so abgeschnitten werden, das ist schmerzhaft. Und vielleicht hast du auch mal Dinge erlebt in letzter Zeit, die so schmerzhaft waren, die wehtun. Ich denke da an meinen Schwager oder meine Schwester und meinen Schwager, die wohnen in Hamburg. Und die überlegen sich, die haben Kinder bekommen, wohnen weit weg von der Familie, waren beruflich unterwegs, und jetzt, wo die Kinder da sind, überlegen sie sich, wo ziehen wir hin? Seine Familie kommt aus Fulda, meine Schwester eher aus Bielefeld. Was ist der neue Ort? Oder vielleicht ein ganz anderer Ort. Und die waren sich irgendwie so unsicher und dann mitten rein kommt eine Kündigung seines Jobs, in dem es ihm richtig gut ging. Reinigung ist manchmal schmerzhaft und schmerzhaft, weil einem Dinge weggenommen werden. Wie dieser Job vielleicht. Vielleicht hast du, und ich kenne eine Familie aus unserer Gemeinde, die waren im Urlaub und dann gab es einen Wasserschaden, die waren 3 Wochen weg und das ist erst nach 2 Wochen aufgefallen. Ihr müsst euch vorstellen, was für ein Schaden in einem Haus, der ganze Estrich, die Wände, der Bodenbelag, die Tapeten, alles, die Küche ist hin. Also das sind Schäden, die fast in die Hunderttausende gehen. Das können Dinge sein der Reinigung. Und die Reinigung hat ja das Ziel, dass wir am Ende mehr Frucht bringen. Vielleicht denkst du an einen Todesfall. Ich habe gerade gestern, waren wir bei uns in der Bielefelder Gemeinde, es gab Taufe. Und dann habe ich mit einem Mann gesprochen, der gerade seine Frau zu Grabe tragen musste. Er ist etwa 70 Jahre alt, war selbst schon sehr, sehr schwer krank. Vor einigen Jahren haben sie noch ihre goldene Hochzeit gefeiert und dann sprach ich ihn an. Und er müsste schmerzhaft Dinge loslassen. Und wenn dein Leben als Christ, als Jesus-Nachfolger wehtut, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du Frucht bringst und dass Jesus dir helfen will, dein Leben noch schöner und noch gehaltvoller zu machen und dich zu mehr Frucht einlädt. Dass der Weg dahin aber schmerzhaft ist, gehört dazu. Gehört dazu. Ohne Reinigen wird die Frucht weniger und am Ende aufhören. Aus Verlust wird Gewinn. Wenn Jesus uns nicht reinigt, uns nicht immer wieder auf Dinge hinweist und uns Dinge wegnimmt, dann wird es keine Frucht bringen. Nehmen wir einfach mal das Beispiel der Gemeindegründung. Als wir mit Darlene vor 5 Jahren überlegten, ist es Zeit, unseren schönen Ort wegzunehmen, unsere Kinder, die wir in die Kinderstunden begleiten können und sie aufwachsen sehen können, zu sehen, wir haben unsere sichere Umgebung, wir hatten eine Eigentumswohnung, eine ganz tolle, günstige, warme Belastung. Wir haben unsere Großfamilie um die Ecke, alles ist da, Kinderbetreuung, kein Problem. Ich bin junger Pastor einer Gemeinde, die in etwa die Größe eurer Gemeinde hat, eine tolle Zukunft, ein großes Gemeindehaus. Ich durfte im Bund mitarbeiten, mich bei Missionswerken engagieren, Bibelschule, all das war offen. Aber Gott hat uns aufs Herz gelegt und so deutlich gemacht, es ist ein anderer Weg dran. Und das war schmerzhaft. Und vielleicht werdet ihr über, also eine Sache, die für mich besonders schmerzhaft war, die für die meisten gar nicht nachvollziehbar war. Ich weiß noch, ich war mit dem Auto unterwegs auf einer Bundesstraße in Bielefeld und dann kam mir in den Sinn, dass ich die Leute, mit denen ich gearbeitet habe in der Seniorenarbeit, dass ich die gar nicht beerdigen werden kann. Und das war für mich eine der härtesten Sachen und deswegen die eine Schwester, die jetzt verstorben war, da nicht bei sein zu können, das ist vielleicht für die meisten von euch gar nicht nachvollziehbar, aber für mich war das sehr, sehr hart, das loszulassen. Aber im Reich Gottes heißt es, Dinge loszulassen, damit Frucht entsteht. Kinder Freiheit zu geben, loszulassen, damit Frucht entsteht. Und eben immer wieder auch Verlust einzufahren, damit Frucht entsteht. Reinigung tut weh, ist aber so wichtig. Das erzählen wir ja auch unseren Kindern. Ja? Wenn der Zahn, der wackelt, wenn wir den nicht irgendwann mal ziehen, ja, dann tut das weh. Wenn sie sich nicht die Zähne putzen und so weiter, dann wird das Schmerzen geben. Frucht durch Reinigung. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, weil hier kann ja auch die Frage aufkommen, hey, gehöre ich eigentlich dazu? Gehöre ich? So manche Leute haben ja so ein sensibles und feines Gewissen. Gehöre ich eigentlich zu Jesus, zu diesem, dem Weinstock? Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern und zu dir, wenn du dich dazu entschlossen hast, Jesus nachzufolgen, ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon rein um das Wort des Willens, das ich zu euch geredet habe. Wenn du dich von Jesus hast ansprechen lassen und dein Leben Jesus übertragen hast, dann bist du wie so angebunden, und es gibt ja immer mehr, ich sehe das immer wieder, es gibt so Reels, wie man so einen Zweig an so einen Baum setzt und man heftet den da dran, man schneidet da so ein bisschen was auf, dann macht man da so einen Verband rum und schneidet das so leicht und dann wächst man da dran und dann gehörst du dazu. Auch wenn du nicht eine typische Art und Weise hast, wie du in die Gemeinde hineingewachsen bist und so weiter, aber du gehörst dazu. Und so gilt das hier auch den Jüngern. Und dann kommen wir zum letzten und zum spannendsten Punkt, weil der so gut zur ersten Predigt passt. Frucht durch Bleiben. Frucht durch Bleiben. Und hier sagt Jesus, bleibt in mir. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Dieses Bleiben hat bei Johannes einen sehr, sehr starken Einfluss hinterlassen. Johannes ist derjenige, der dieses Evangelium aufgeschrieben hat. Wir haben vier Evangelien in der Bibel und Johannes beschreibt das und er nutzt das Wort Bleiben ganz, ganz häufig. Er hat auch ein paar Briefe geschrieben an Gemeinden und auch die anderen in der Bibel, Lukas zum Beispiel, hat die Geschichte der ersten Gemeinde aufgeschrieben und auch dort sagt er, bleibt in der Gemeinschaft der Gläubigen, bleibt beständig in der Lehre, bleibt beim Brotbrechen und so weiter. Und Johannes sagt, bleibt in mir, Ausdauer ist vielleicht auch ein gutes Wort, das das hier beschreibt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Der einmaligen Entscheidung folgt ein Dranbleiben an der persönlichen Beziehungen. Und das bedeutet auch für uns zum Beispiel, so wir sehen, was Gott tut in Essen und wir sind mit dem Traum herangetreten, wir sagen, Gott, das Ruhrgebiet hat so wenig Kirchen, wir wünschen uns, dass 10 Gemeinden dort entstehen. Ja, ich habe noch 30 Jahre Lebens- oder bin schon statistisch gesehen vielleicht vom Dienst her 30 Jahre vor mir und ich träume davon, dass 10 weitere Gemeinden dort entstehen, weil es so wenige Christen dort sind. Und das klingt verrückt und das ist es auch, aber wir haben einen großen Gott. Nicht wir bauen Gemeinde, sondern Gott. Und wir haben aber gesagt, und die erste Gemeindegründung, dafür wollen wir uns 10 Jahre Zeit nehmen. 10 Jahre Zeit, weil wir das noch nie gemacht haben. Wir wissen nicht, wie man im Ruhrgebiet lebt, wie die Menschen miteinander umgehen. Wir wissen nicht, wie man eine Gemeinde gründet. Deswegen machen wir die Dinge langsam. Wir haben nicht von Anfang an jede Woche Gottesdienste gefeiert, öffentliche. Wir sagten uns, das schaffen wir ja gar nicht. Wenn ich vor euch sehe, wie viele 50, 60 Leute in einem Gottesdienst eingebunden sind, bei uns wären das immer die gleichen 15. Und jede Woche das zu machen, die Beziehungen zu den Nachbarn, zu den Freunden, zu den Arbeitskollegen zu leben, die Kinder und die Ehe nicht aus dem Blick zu verlieren, wird schwierig. Deswegen haben wir angefangen, erst jedes Quartal öffentliche Gottesdienste zu feiern, dann irgendwann zweimonatlich. Jetzt sind wir bei monatlich und testen zweiwöchentlich. Und Jesus erwartet bei uns an der Stelle gar nicht so sehr, dass wir uns abrackern und machen und tun. Und wenn du vorhin gehört hast, wie wichtig das Bibellesen ist, dann will ich dich ermutigen, kleine Schritte zu machen, in Jesus zu bleiben und langsam hervorzugehen. Denn es gibt immer wieder neue Ideen und neue Trends und Inspirationen, die Leute geben. Aber ich will dich ermutigen, bei dem zu bleiben, was du gehört hast. Hans-Peter Rohja, der ja auch heute zitiert wurde, hat einmal gesagt, wer nach 2000 Jahren Kirchengeschichte noch etwas Neues in der Bibel entdeckt, der muss ein Irrlehrer sein. Ja, manchmal haben wir den Eindruck, ich muss immer was Neues erleben, damit das besonders und schön wird. Und ich muss unbedingt irgendwie was Neues entdecken und vergessen die Schönheit dessen, was immer da ist. Und ich glaube, Elias und ich, wir saßen hier gerade und nach der ersten Predigt dachten wir schon, es hat sich heute schon gelohnt zu kommen. Es ist einfach so schön, das hier alles zu erleben. Und wenn du hier regelmäßig bist, übersiehst du vielleicht die Schönheit dessen, was hier jeden Tag ist. Achte die Schönheit dessen, was da ist. Bleib in mir, bleib an Jesus und ich werde in dir bleiben, sagt Jesus. Bleib an Christus. Bleib in mir. Wir neigen manchmal dazu, wenn Leute uns ansprechen, meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn, wenn sie erfahren, was wir machen oder wenn du vielleicht von deiner Kirche erzählst, dass wir anfangen, über Kirche zu reden. Und Gemeinde ist ja das Ergebnis davon, dass Nachfolger zusammenkommen, die 12 Jünger und dann hinterher die 2000, sie bilden Gemeinde und so weiter. Und wenn wir heute über Kirche reden, dann haben Leute ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Auch in Essen gerade, da hat der Gründungsbischof des Erzbistums dort, es ist vor 2 Jahren aufgekommen, dass er selber missbräuchlich tätig gewesen ist. Und auch selber, wenn wir in unsere Gemeinden hineinschauen, da läuft nicht immer alles gut. Und deswegen müssen wir immer wieder dahin kommen, auch in Gesprächen auf Jesus hinzukommen. Bleib in mir. Wir reden über Jesus, bleibe in mir. Und wenn du enttäuscht von Gemeinde bist, kannst du das sein, auch im engsten Jüngerkreis gab es Enttäuschungen. Der Judas, Petrus, viele andere Leute, die weggelaufen sind. Wir bleiben in Christus. In Christus. Und er bleibt in dir. Und wenn Leute manchmal sagen, ich kann nicht mehr an Gott glauben, weil die Christen so böse sind, sorry, ich sage das mal ganz deutlich, dann bist du selber schuld. Diese Ausrede wird vor Jesus nicht gelten. Jesus sagt nicht, bleib an der Gemeinde, sondern bleib in Christus. Wenn du mit der Gemeinde nicht klarkommst, dann such dir eine neue. Aber du kannst dir keinen neuen Christus suchen. Denn es gibt nur einen Weinstock und das ist Jesus. Das ist Jesus. Bleib in Christus. Und hier vielleicht eine Veranschaulichung, wenn du noch nicht weißt, wie kann ich denn an Jesus bleiben? Jesus sagt, er lädt dich ein in sein Reich. Und wir Menschen, wir versuchen immer unser Reich zu bauen. Ich habe mir irgendwann mal sehr gewünscht, eine Frau kennenzulernen, sie zu heiraten. Habe ich gemacht. Dann habe ich mir irgendwann gewünscht, Kinder. Ich habe mir einen Beruf gewünscht. Ich habe mir Eigentum gewünscht. All das, ich habe mir mein Reich gebaut. Und dann ist da Jesus, der sagt, hey, ich lade dich ein in mein Reich. Und komm zu mir an meinen Weinstock und du kannst an mir dran erleben, was wirklich Erfüllung ist. Und was wir Menschen häufig machen, und wir nutzen das manchmal auch in unserer Sprache, wir sagen, ich habe Jesus in mein Herz eingeladen. Ich habe Jesus zu mir eingeladen. Was wir damit machen, ist, Jesus, bitte mach mein Leben schöner. Bitte nimm mir nichts weg, sag mir nicht, was ich tun und lassen soll, sondern mach mein Leben schöner. Bitte nimm mir nicht, bitte lass die Kinder ewig bei mir, bitte lass mir mein Haus, bitte lass mir meinen Beruf, bitte, bitte, bitte. Veränder nichts, komm einfach nur rein und mach die Dinge schöner. Aber so ist Jesus nicht. Jesus sagt, er lädt dich in sein Reich ein. Trachte zuerst nach Gottes Reich, komm in mein Reich und ich sage dir dann, was du zu tun hast. Ich gebe dir die Lebensenergie und ich werde die Frucht bestimmen, die du hast. Und diese Frucht ist viel schöner, als wenn wir Jesus in unser Leben einladen, denn dann wird die Frucht unsere Frucht. Und die ist nicht ewig, die ist nicht beständig. Dann haben wir eine komische Frucht. Jesus lädt dich ein, in sein Reich zu kommen und Teil seines Reiches zu werden. Das passiert, wenn wir christlich denken und sagen, ich gehöre zum christlichen Glauben und darüber reden. Statt darüber zu reden, ich gehöre zu Jesus. Er bestimmt, was ich tue, was ich lasse, was er möchte. Deswegen ist es wichtig, in Christus zu sein. Und die Folge wird immer sein, wer in Christus ist, wird auch immer Teil einer Gemeinde sein, weil Jesus genau sich das gedacht hat. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wir können keine Frucht hervorbringen, wenn wir nicht in Jesus bleiben. Und dieses in Jesus bleiben möchte ich vielleicht einmal nochmal abschließend so darstellen, mit einer Geschichte. Ich hatte vor einigen Wochen Besuch, ein Pastor, der in Rente gegangen ist aus Essen, aus der größten Gemeinde aus Essen, die eine große Segensspur in dieser Stadt hinterlassen hat. Er hat mich eingeladen und ganz bevor wir da hingezogen sind, habe ich ihn auch kontaktiert. Ich wollte wissen, was gibt es schon, was tun die Gemeinden dort, und von ihm lernen und hören, wie er die Gemeinde und die weitere die Sicht betrachtet. Und dann, wir saßen länger beim Kaffee trinken, sagte er mir irgendwann mal: Heinrich, ich möchte dir bei all dem, wo wir über Strategien reden, wie wir Menschen erreichen, Glaubenskurse, offene Häuser, Events, Taufe und so weiter. Er sagte: Heinrich, ich möchte dich auf eine Sache aufmachen, hinweisen, und zwar auf die Nähe zu Jesus. Er sagt, das ist das einzig Relevante, was du wirklich multiplizieren kannst und weitergeben kannst. Und an diesem Tag, er sagte, und mach das nicht, such die Nähe zu Jesus nicht, um wieder andere Menschen zu erreichen und eine größere Gemeinde zu werden und irgendwann mal weitere Ziele zu erreichen, sondern einfach nur, weil Jesus es wert ist. Weil Jesus es wert ist. Und ich sage, okay, wow, ja, ich brauche das, damit die Gemeinde größer wird. Er sagt, stopp, stopp, stopp. Fang einfach an, diese Nähe zu Jesus zu suchen, bleib dabei und dann wird alles andere passieren. Ich bin mit dem Anspruch dahin gekommen, dass eine Gemeinde entsteht, Mitarbeiter eingesetzt werden. Wie macht man das? Ich stelle häufig diese Frage nach dem Wie. Und vielleicht machst du das auch. Du überlegst schon, du hast die Pläne für die Musikdienste, für die Technik, was muss hier noch gemacht werden und so weiter. Du hast vielleicht im Blick die Kinder, wie kriege ich sie selbstständig? Aber das in Jesus bleiben ist das Beste, was wir unseren Kindern und der Gemeinde weitergeben können. Es gibt nichts, was mehr Wert hat. Und deswegen muss das immer auch den ersten Platz haben. Ich habe angefangen, dann darüber Buße zu tun und sagte: Jesus, ich will diese Nähe mit dir suchen. Und ich habe das so gemacht, und ich habe das ja natürlich in meinem Leben immer wieder gemacht, aber nochmal ganz bewusst, dass ich abends, wenn alle im Bett waren, angefangen habe, ich habe mich vor unser Wohnzimmerfenster gesetzt, auf den Sessel, und gesagt: Jesus, jetzt sind nur wir zwei hier und wir schauen mal, was du mir weitergibst. Am Anfang habe ich gemerkt, ich bete und rede und Jesus ist so jemand, mit dem ich meine To-Do-Liste abchecke. Ja, Jesus, bitte kannst du hier das offene Haus, da suchen wir einen Leiter, hier mein Nachbar, der Burak, ich komme da nicht weiter, hier in der Schule gibt es Schwierigkeiten, ach, kannst du mir bei den Unterrichtsentwürfen helfen? Jesus, hier, die Wohnung ist zu teuer, ach, das Auto, da braucht eine Lackierung. Und ich habe ihm nie meine To-Do-Liste besprochen. Aber das ist doch keine Nähe. So würde ich doch, wenn ich so, nur so mit meiner Frau rede, ist die Ehe bald beendet. Ich sage, Jesus ist doch mein, wir sind doch eins. Und irgendwann mal sagt er, fang an zu schweigen und guck, was du hörst. Und daraus ist eine Nähe entstanden, die gewachsen ist. Das morgendliche Bibellesen, ich habe mich gefragt, warum fangen Leute, es gibt manchmal so afrikanische Geschwister, manchmal stehen die mitten in der Nacht auf, um zu beten. Und machen das richtig krass. Und ich habe mich mal gefragt, warum machen die das? Und dann habe ich irgendwann mal gelernt, ja, die wohnen meistens in ganz, ganz beengten Verhältnissen. Die haben ja nie Ruhe von ihren Kindern. Und deswegen stehen die so früh auf. Okay. Und da habe ich mir gesagt, ich möchte früh aufstehen, um zu beten. Und in der Bibel von Gott zu hören, was er mir weitergibt. Und das Tolle ist, dass durch dieses Bibellesen, dass ich ja von klein auf mache, aber durch dieses Bewusstsein nochmal, ich lese das, um an Jesus dran zu bleiben, bin ich auf einmal mit meinen Kindern im Gespräch, dann beim Frühstück, dass ich sage, wisst ihr, ich habe heute von Jakob gelesen, ein Mann aus dem Alten Testament, von Jakob gelesen, und dieser Jakob hat ganz komische Sachen gemacht. Der hat direkt seinen Vater betrogen, weil der nicht mehr richtig sehen konnte. Dann ist er unterwegs gewesen, hat hier und da gelogen, hat seinen Bruder betrogen. Und ich frage mich ja, werden meine Kinder zum Glauben finden über den Weg, den wir gerade gehen? Ich sage, und dann hat Gott mir durch diese Bibelgeschichte gezeigt, als Jakob dann anfängt zu beten an den Gott Isaaks, also sein Papa, sagte ich meinen Kindern beim Frühstück, heute habe ich gelesen, wie dieser Jakob, der so komische Sachen macht, anfängt an den Gott seines Vaters zu glauben. Und jeden Tag offenbart mir, und ich sage euch, 90% aller Fälle, wenn ich die Bibel lese und aufschlage und lese, merke ich, Gott redet zu mir. Gott redet zu mir. Ich habe diese Woche mit meinem Freund telefoniert und erzählte mir eine Geschichte von einem Mitarbeiter, einem leitenden Mitarbeiter, der von heute auf morgen die Sachen gepackt hat und weggegangen ist. Der von heute auf morgen die Sachen gepackt hat, weggegangen ist und sich nicht mal richtig verabschiedet. Und dann las ich die Geschichte von Jakob, wie er bei seinem Schwiegervater, der heißt Laban, der musste ewig für ihn arbeiten, der Schwiegervater hat ihm dann lohnständig verändert und Jakob hatte irgendwann mal die Schnauze so voll, dass er sagte, ich gehe jetzt. Also macht sich Jakob, packt er seine Sachen, verabschiedet sich nicht mal, ist unterwegs und sein Schwiegervater, hä, warum nimmt er meine Frau, meine Tochter, die Enkelkinder alle weg, sagt nicht mal Tschüss, macht sich auf den Weg und nach drei Tagen später holt er ihn ein und sagt, hey Jakob, warum haust du einfach so ab? Und in dem Moment, in der Nacht vorher, hat Gott zu ihm gesagt, lieber Laban, du sollst mit deinem Schwiegersohn nicht anders als freundlich reden. Und mein Freund, mit dem ich am Tag vorher telefoniert habe, der mir sagte, hey Heinrich, ich weiß nicht, was ich mit diesem Mitarbeiter jetzt machen soll. Soll ich mit dem versöhnen und so weiter? Und am nächsten Tag lese ich morgens diese Geschichte und sage, hey, weißt du was, was ich in der Bibel gelesen habe? Du sollst nicht anders als freundlich mit dem reden. Der ist ja auch einfach so gegangen, um sich zu verabschieden. Und liebe Leute, jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, 90% aller Fälle hat Gott eine sehr, sehr aktuelle Botschaft für mich. Und deswegen bleibt an ihm dran. Ihr könnt aus euch selbst keine Frucht herbeibringen. Bleibt an dieser Quelle, Gott redet auch heute noch. Ich lade euch ein, jetzt einmal aufzustehen und ich möchte mit euch beten. Und ich mache das immer gerne so, dass ich einlade, still mitzubeten. Das heißt, ich werde einen Satz sagen und mache eine kleine Pause und dann bete ich weiter. Und du kannst dann für dich selber dein eigenes Gebet formulieren in der Stille und ich werde weiter laut beten. Und ich lade dich dabei auch ein, eine Entscheidung zu treffen und diese Sache gleich Jesus zu sagen. Lieber Jesus, danke, dass du heute zu mir gesprochen hast. Da ist dieser eine Gedanke, der mich jetzt gerade beschäftigt. Und Jesus, du redest ja schon länger zu mir darüber oder vielleicht auch das erste Mal. Ich möchte mich darauf einlassen. Und Jesus, ich möchte dir heute Danke sagen, dass ich an dir dran sein darf, dass ich in dir sein darf, dass ich Teil dieses Weinstocks sein darf. Und wenn du das nicht beten kannst, dann darfst du beten, Jesus, ich gehöre nicht zu diesem Weinstock, ich gehöre nicht zu dir. Ich versuche selber, meine Lebensenergie irgendwie von irgendwo zu holen. Jesus, kannst du mich bitte, kann ich in dein Reich kommen, an deinen Weinstock dran? Kannst du mich da bitte dran anbinden? Ich möchte eine Frucht bringen, die das Leben wirklich gut macht, die was für die nachfolgende Generation hinterlässt, die einen Ewigkeitswert hat. Ich will zu dir gehören. Danke, Jesus, dass es sich lohnt, dir ausdauernd zu folgen und dass unser Leben so verändert wird. Amen.